Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Sehr gut. Hört man mich? Ja, wunderschön. Also, nochmal auch von mir herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Saturday Night Fright. Ich bin der Chris und bei mir sind Theresa, Laura und André, kennt ihr ja schon. Und zusammen sind wir der Devils and Demons Podcast, der Horrorfilm-Podcast, wollte ich nochmal dazu erwähnen.
Richtig, hallo.
Und wir bedanken uns erstmal, dass ihr tatsächlich so zahlreich erschienen seid. Wir bedanken uns natürlich auch vor allem, also nicht vor allem, aber auch bei den Leuten, die eine relativ weite Anreise hatten. Da sind einige wieder mehrere Stunden mit der Bahn unterwegs gewesen. Und natürlich auch ein Dank an Savoy dafür, dass wir hier geduldet werden hier vorne. Ich frage mal ganz kurz in die Runde, rein ökonomisch, damit wir überprüfen können, ob sich das hier auch lohnt für Savoy. Wer war denn das letzte Mal bei Evil Dead schon da? Okay, für diejenigen, die das jetzt zu Hause hören, alle melden sich gerade. Aber das ist doch schon mal gut. Ja, es ist die zweite Episode. Ich weiß nicht, ihr guckt wahrscheinlich alle TV-Serien. Früher war es so, dass man bei TV-Serien eine Pilot-Episode gedreht hat und ein paar Wochen später kam dann erst die zweite Episode und da war dann auf einmal alles anders als in der ersten Episode, weil eben festgestellt wurde, das funktioniert nicht, da ist zu viel Musik und so. Und wir haben auch eigentlich nur eine Sache geändert.
Wir haben jetzt ein Intro.
Das Intro funktioniert und wir mussten leider die Sanduhr austauschen. Das hat ja beim letzten Mal nicht so ganz funktioniert und wie das in der heutigen Gesellschaft so ist, haben wir es leider gegen eine digitale Anzeige austauschen müssen.
Also wenn ich da war, wir haben eine knappe halbe Stunde, plus minus, und die Sanduhr sollte genau eine halbe Stunde laufen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, also deswegen jetzt digitaler Timer ist besser für Chris' Nerven.
Ja, passt besser so. Okay, wir schauen heute zusammen The Fog, Nebel des Grauens aus dem Jahr 1980 von John Carpenter. Auch da wieder die obligatorische Frage, gerne melden. Wer hat den Film noch nie gesehen?
Wahnsinn. Oh, das ist eine Menge.
Aber umso besser.
Alle, nee, Quatsch.
Umso besser. Perfekt. Achso, für diejenigen, die das hören, es hat sich doch schon die Hälfte, würde ich sagen.
Ja, schon.
Ja. Genau. The Fog schauen wir heute. Von John Carpenter, einer meiner Lieblingsregisseure. Ich glaube, das geht euch allen so. Ich mag vor allem an ihm, ich habe einfach einen großen Respekt davor, mit wie wenig Budget und wie minimalistisch er so viel rausholen kann. Aus so Settings, aus Spezialeffekten, aus so einfachen, simplen Sachen. Das war jetzt The Fog, also den wir heute gucken, war sein dritter Film Halloween. Also nicht sein dritter Film, das war der große Spielfilm nach Halloween 1978. Er hat dazwischen noch Elvis gedreht, so eine TV-Verfilmung mit Kurt Russell und dann eben The Fog und der hat halt gerade mal 1,3 Millionen Dollar gekostet und wenn ihr den Film gleich seht, dann wundert man sich schon, wie man das schaffen kann, mit so wenig Geld so einen atmosphärischen Film zu drehen und das ist eben eine Stärke von John Carpenter, das hat er mit so vielen Filmen gemacht. Ich weiß nicht, Halloween haben vermutlich aber die meisten von euch gesehen, da gibt's ja am Anfang zum Beispiel diese Szene, als Dr. Loomis mit seiner Arbeitskollegin zu diesem Sanatorium fährt und Michael Myers da ausbricht. Und das ist so eine simple Szene. Sie fahren mit dem Auto, da laufen ein paar Leute in weißen Kitteln rum, es regnet und mehr passiert da nicht. Und du kaufst es sofort ab, dass diese Szene so funktioniert, wie sie ist, so atmosphärisch. Und das schafft eben für mich eigentlich, also es schaffen mehrere Regisseure, aber Carpenter ist derjenige, den ich dafür besonders bewundere. Aber dazu kommen wir gleich noch. Eine weitere Sache, die ich an John Carpenter sehr bewundernswert finde, ist, wie er es schafft, mit begrenztem Raum umzugehen. Das werdet ihr auch heute sehen bei The Fog. Das kann man auch bei anderen Filmen von ihm sehen. Assault, der Anschlag, zum Beispiel Prince of Darkness, The Thing, habt ihr bestimmt auch gesehen, die meisten von euch. Und Halloween kann man vielleicht auch sagen. Er schafft es, ein kleines Szenario zu erschaffen, quasi eine kleine Gemeinschaft oder wir haben einen kleinen Ort und eine Gefahr kommt von außen und bedroht diese Gemeinschaft. Und dann entsteht so eine gewisse Isolation auch in seinen Filmen und so ein Belagerungszustand. Ich glaube, Englisch sagt man so ein Siege-Movie, ne?
Ja, Siege.
Könnte man sagen. Und hier ist das auch der Fall. Hier haben wir zum Beispiel einen Leuchtturm, der eine sehr prominente Rolle in dem Film spielt. Und da könnt ihr mal drauf achten, da arbeitet eine Radiomoderatorin. Und wenn ihr später seht, ihren langen Weg dorthin zum Leuchtturm mit dem Auto und dann noch zu Fuß hoch, das strahlt so ganz viel Einsamkeit aus. Und das ist auch eine Sache, die Carpenter unglaublich gut schafft, diese Atmosphäre zu schaffen. Und allein die ersten 10 Minuten, wenn ihr die seht und den Film noch nie gesehen habt, ich bin gespannt, könnt ihr uns draußen erzählen. Für mich sind das so, gehört das schon zu den 10 atmosphärischsten Minuten der Filmgeschichte. Also ich finde das wirklich überragend, muss ich gestehen.
Hochgesteckt, aber
ja. Ja, ich kann mich ja beim nächsten Mal wieder korrigieren. Aber wie sah denn bei euch, André, wie sah bei dir der Erstkontakt mit dem Film aus? Wann hast du den ungefähr zum ersten Mal gesehen?
Ja, also auch die beim letzten Mal da waren oder die Folge gehört haben, wie gesagt, bei mir war so Horror-Einstieg so mit 11, 12 Jahren durch ältere Freunde, VHS-Kassetten und so weiter. Und in der Zeit habe ich ihn tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil, hab ja erzählt, so wir waren halt eher so die Gore-Bauern-Kinder. Wir wollten halt einfach Gesprotze sehen und Splatter und naja, und The Fog wurde uns da gar nicht irgendwie vorgeschlagen quasi. Den habe ich ein bisschen später gesehen, dann weiß ich nicht, vielleicht mit 15, 16. Aber auch da hat er bei mir auch so gar nicht gezündet richtig, eben genau deswegen. Ich war echt noch zu sehr so auf Grafisches eingestellt und konnte auch so die Atmosphäre halt noch so gar nicht wertschätzen. Es ging vielleicht einigen so, die den früh vielleicht gesehen haben und konnte dann auch gar nicht so diese Atmosphäre, das Grusel rausziehen, sondern mir war das halt so, wieso schneiden die ihn immer weg, wenn was Cooles passiert? Das ist nicht Quatsch aus heutiger Sicht, aber damals war es noch irgendwie, war mir das nicht aufregend genug oder nicht hart genug. Deswegen, und heute sehe ich natürlich ganz anders, dazu aber gleich noch mehr. Aber ja, das mein Erstkontakt war so in der frühen Jugend und war damals, ich sag's jetzt mal ganz hart, echt gelangweilt, aber das lag halt einfach an der wenigen Erfahrung, sag ich mal.
Ja, also ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr genau erinnern, wann ich den das erste Mal geguckt habe. Es ist noch nicht so super lange her, vielleicht vor 4, 5 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich kann mich auch an wenig tatsächlich erinnern, oder ich konnte mich, bis ich den jetzt nochmal davor geschaut habe, an wenig erinnern. Ich wusste nur noch, dass Jamie Lee Curtis irgendwas mit einem Mann hat, den ich gar nicht mal so hot fand und dachte, hä, warum? Das war irgendwie das Einzige, woran ich mich erinnern konnte. Und das hat sich auch wieder für mich bestätigt dieses Mal, aber ich habe auch noch ganz viele andere Dinge dieses Mal wahrgenommen und bin auch mal gespannt, ihn jetzt heute auf der großen Leinwand zu sehen, weil ich glaube, das macht doch noch mal ganz gut was her.
Ich habe den, glaube ich, so mit 15, 16 das erste Mal gesehen. Ich habe Halloween halt sehr früh gesehen und war sehr hypnotisiert von diesem Film und ja, wollte dann natürlich auch alles gucken, was John Carpenter gemacht hat. Und für mich hatte der Film von Anfang an so eine coole Mischung aus, also es ist Horror, aber es ist irgendwie für mich auch ein Wohlfühlfilm, weil ich finde, er ist halt ein bisschen gruselig, aber er ist halt nicht ultra brutal oder verstörend oder so. Und deswegen war das für mich irgendwie immer ein Film, den ich einfach so gerne zum Wohlfühlen geschaut habe.
Ich würde mal die steile These aufstellen, bezugnehmend auf dich, André, dass The Fog ein Grower ist. Um mal wieder einen Anglizismus zu benutzen, ist ein Film,
ist doch mein
der
Job eigentlich.
Also bei mir war es so ein bisschen wie bei dir, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht, habe mir mehr von versprochen, weil ich hatte schon dann viele andere Carpenter-Filme gesehen und es war einer der letzten, die ich gesehen habe und dachte so, okay, das ist jetzt nicht so mein Favorit und seitdem habe ich ihn jetzt 3-mal gesehen und ich weiß nicht, gibt's hier Letterboxd-User unter euch, die so einen Account da haben auf der Plattform? Ja, so ein paar Vereinzelte. Ich drück's mal für euch aus. Also das wurde vom 3 Sterne zum mittlerweile 4 bis 4,5 Sterne im Laufe der Zeit. Also wirklich schon ein ziemlich guter Film aus meiner Sicht. Und ich glaube, André, das war so ein bisschen das, was du meintest. Ne? Älter ist und den Gore irgendwann den Gore-Bauern ausblendet, dann weiß man die Kunst in dem Film mehr zu schätzen.
Man weiß ja, der Gore-Bauer in einem geht nie so ganz, ne? Aber nee, genau, es ist echt, der wächst mit seinen Aufgaben. Und ich kann ihn natürlich heute ganz anders wertschätzen und sehe den auch in ganz anderen Augen natürlich, als damals, als man eben auf nur Effekthascherei aus war. Das heißt nicht, dass der Film schlechte Effekte hat, aber es war nicht das, was ich sehen wollte damals. Aber die Sehgewohnheiten ändern sich und man sieht mehr, man wächst mehr und man kann das dann eben ganz anders wahrnehmen. Und es ist halt wirklich ein atmosphärisch absolut dichter Film. Und das gibt mir heute was ganz anderes als damals, als man einfach nur das Krasseste sehen wollte, was am Markt irgendwie am Start ist. Ja.
Ich habe gehört, dass du für die Leute einen Kurzvortrag vorbereitet hast. André hat sich beschäftigt. Ohne PowerPoint, aber hat sich beschäftigt mit einem Abriss der Seemanns-Horror-Historie. Und das wird jetzt vielleicht ein bisschen trocken sein, aber mal schauen, wie er sich vorbereitet hat. Ich bitte darum, er wird jetzt so ein paar Filme vorstellen, die das Thema auch besprechen sozusagen. Und ihr meldet euch mal, wenn ihr einen dieser Filme kennt. Also ich würde mal sagen, ich glaube, ich kannte zwei davon, aber kannst ja mal loslegen, André.
Ja, deswegen, ich muss auch ein bisschen spicken, aber es tut mir leid. Es sind so viele Jahreszahlen und so weiter. Da bin ich raus bei sonst bei Zahlen. Ja, ich habe mich ein bisschen mal umgeguckt, weil wir haben so überlegt, okay, was ist es eigentlich so im Subgenre noch für einen Film? Und ja, es ist halt so Seemanns, Schiffshorror, so, wir waren auch erst beim Thema so Seeleute, Piraten sind es ja nicht, aber zumindest in die Richtung so ein bisschen. Und haben überlegt, was gibt's da eigentlich jetzt noch so im Subgenre für Filme? Und tatsächlich ist es so, dass so vor 1960 auf jeden Fall gab es da eigentlich nichts, was mich doch gewundert hat. Also es waren höchstens mal, das meiste waren halt Abenteuerfilme, ne? So Seefahrt, Piraten, alles und was war halt so Filme, die so Freibeuter-Thematik hatten, ne? Schatzinseln und so. Irgendwie das Potenzial ist ja eigentlich voll dafür, so auch so Mystery rumzubauen, aber es gab es echt lange Zeit überhaupt nicht. Und den ersten Film, den ich erstmal gefunden habe, der so ganz plakativ heißt, war The Ghost Ship von 1943. Wenn ich jetzt einen Arm sehe, dann bin ich schon mal 2, 3. Okay, das ist wirklich viel mehr, als ich jetzt erwartet habe. Ist aber eigentlich kein wirklicher Horrorfilm. Ist eher so ein Mystery-Thriller, hat auch nicht wirklich eine Geisterthematik, geht eher so um Autorität und hat Männlichkeitsthematiken. Ist also auf jeden Fall nicht das, was wir gesucht haben, aber top für euch auf jeden Fall. Schon mal so ein guter Einstieg. Das nächste, was ich gefunden habe, das ist schon ein bisschen eher, nämlich aus der Hammer-Schmiede, ja, berüchtigt für ihre B-Movie-Horrorfilme, nämlich Captain Clegg von 1962. Das ist dieselbe Person auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall schon ein paar mehr Arme. Okay, ihr seid wirklich fleißig, das gefällt mir schon mal gut. Mit Peter Cushing, ja, der B-Movie-Horror-Star. Da geht's um so einen Kapitän, seine Crew, die so einen Spuk auf einem Friedhof verfolgen und ist aber auch kein wirklicher Horrorfilm, hat aber diese typische Hammer-Atmosphäre. Geht zumindest in die Richtung so ein bisschen, war aber auch noch nicht zufrieden zumindest. Also war immer noch für mich so nicht das erreicht, was ich wollte. Das nächste, da warte ich jetzt ein paar mehr Arme, nämlich 1974, da kam ein Film raus, The Ghost Galleon, bei uns eher bekannt, da geht schon wieder gleich Arm, also du bist live fleißig, besser bekannt vielleicht unter dem deutschen Titel Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen. Na, gehen da, oh ja, da sind die deutschen Arme, ja, sehr schön, fein, das gefällt mir gut. Absoluter Klassiker, ja, von Armando de Osorio, spanischer Horrorfilm, ist nämlich der dritte Teil der doch sehr bekannten reitenden Leichenreihe und der, klingt ein bisschen seltsam. Wenn man von außen jetzt zuhören würde, denkt man, spinnt auch.
Steht im Regal.
Ja, in der Box, Legend Box. Gutes Ding. Und der dritte Teil spielt eben an Bord von einem Geisterschiff, sind aber auch nicht auch keine Seeleute, Piraten sowieso nicht, sind Tempelritter-Zombies, die Blut brauchen, um weiterzuleben. Okay. Aber hey, wir haben Geisterschiff-Horror. Und das lasse ich schon mal, das ist schon mal das Erste, zumindest wo ich sage, okay. Also 1974 haben wir zum ersten Mal wirklich echten Horror, so in diesem Bereich, mystisch Nebel auf dem Schiff. Okay. Da steigen wir erst ein. Ist also noch gar nicht, ich sage es jetzt wirklich in Anführungszeichen, so lange her. Dann geht's weiter mit einem Film namens The Demoniacs, auch 1974. Na? Französisch-belgische Produktion. Ich habe auf jeden Fall mindestens eine Hand gesehen, was mich auch schon wieder wundert. Schiffbrüchige Frauen geraten an Piraten, werden von denen missbraucht, kommen dann auf eine Insel, kriegen da Superkräfte und können sich rächen. Okay, Seemanns Rape and Revenge Horror. Don't at me. Okay, dann machen wir weiter mit unserem heutigen Film, nämlich The Fog 1980. Okay, da sind wir dann, da hören wir gleich mehr zu, das überspringe ich jetzt.
Das ist jetzt auch mal ein Film, den du gesehen hast.
Endlich. Also ich muss mich dann offensichtlich in die Lore noch reinarbeiten. Im gleichen Jahr erschien aber auch noch ein weiterer Film, nämlich The Island oder auch Freibeuter des Todes bei uns. Sehe ich da Arme? Da sehe ich auch ein paar. Sehr schön. Ist eher ein moderner Take, ist mit Michael Caine und David Warner auch ein bisschen prominenter mal besetzt in dieser ganzen Reihe, in dem ein Journalist mit seinem Sohn, geht's um Bermuda-Dreieck und so, will ich es gar nicht weiter ausführen. Jedenfalls geht's dann auch noch weiter, 1980 im gleichen Jahr, Death Ship. Da sehe ich auch wieder einige Arme, ja. Ist auch ein bisschen bekannter, ja, Chris zeigt auch auf, sehr gut, wo ein altes Nazi-Schiff gefunden wird und da spuken die Geister der Verstorbenen, die auf dem Schiff gefoltert wurden. Okay, lasse ich absolut gelten, passt voll in unser Schema. Und dann ist eine Zeit lang wirklich nochmal ganz viel Ruhe gewesen. Da war, glaube ich, so ein bisschen Seemannspause. Jason Takes Manhattan überspringe ich jetzt. Ja, spielt auf dem Schiff, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber. Sondern dann geht's wirklich erst weiter, den hatten wir ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit im Podcast, nämlich Ghost Ship von 2002. da will ich aber jetzt, ja, der ist der ganze Saal. Wunderschön. Über die Filmqualität, na, kann man sich streiten. Die Opening-Szene ist legendär, ne? Ich sag nur Kopf ab mit dem Seil. Schön. Sind zwar auch keine wirklichen, naja, es ist Spuk auf dem Schiff. Lassen wir schon auf jeden Fall gelten. Und dann kam ja, gut, da kam 2003 Fluch der Karibik. Okay, das, ne, ziehen wir jetzt nicht rein. Dies paar Skelettgeister da, nee, machen wir nicht. Sondern dann kommen wir jetzt in eine Zeit bis heute. Und da war ich wirklich verwundert, dass jetzt wirklich seitdem qualitativ da in dem Subgenre, wenn man es so nennen kann, eigentlich nichts mehr da war. Nämlich dann kam wirklich nur so richtig krasser, ja, B-Movie ist es ja schon nicht mehr, Amateurkram. Okay, jetzt gehe ich ein bisschen einfach, springe ich nur so durch. Ich will jetzt nur ein paar Hände sehen. 2005, Jolly Roger, Massacre at Cutter's Cave. Da geht schwer in der Hand, ich fall vom Glauben ab. Eine. Gut. 2005, Crossbones. Na? Keine Hand. Okay, endlich mal wenigstens einer. Ich dachte wirklich, ich kann fall vom Glauben ab hier. Nicht so Fun Fact zu Crossbones, habe ich so im Zufall bei der Recherche gefunden. Der Kameramann von Crossbones war Neil Fredericks. Das war der Kameramann von, ja Chris, ich weiß, ich beeile mich doch schon, von Blair Witch Project, der bei dem Dreh zu Crossbones tragischerweise ums Leben kam, weil er bei Luftaufnahme im Flugzeug abgestürzt ist. Man stirbt beim Dreh des Films zu einem Film, den hier im Saal keiner gesehen hat. Das tut mir wirklich sehr leid. Das fand ich krass, nie von gehört. Okay, jetzt pull ich weiter durch. 2006, Curse of Pirate Death. 2007, Pirates of Ghost Island. 2014, Zombie Pirates. Okay, jetzt wird's albern. Ja, wirklich? Zombie Pirates? Geiler Typ. 2024, ganz frisch, Ship of the Damned. Okay, und 2025 soll noch ein Film kommen, ist mir aber auch egal. Jedenfalls, das Subgenre, muss ich sagen, es ist wenig bedient. Ich finde aber halt, es hat voll viel Potenzial, was wir ja heute auch sehen. Und ich war doch erstaunt wirklich, wie spät es wirklich erst in diesem Subgenre losging so richtig. Aber auch, dass es jetzt so seit 20 Jahren quasi nichts Budgetäres, Hochwertigeres mehr gab. Und das war mein Vortrag ohne PowerPoint. Weiter zu Chris.
Nächstes Mal bitte mit Bildern im Hintergrund.
Nächstes Mal liefere ich die Cover zumindest.
Ja. Kommen wir zu einem guten Film, Laura, nämlich The Fog. Wahrscheinlich der einzig gute von denen, die du... Ja, die reitenden Leichen vielleicht noch. Laura, wie kam denn John Carpenter überhaupt auf die Idee, diesen Film zu drehen? Was hat ihn da inspiriert?
Das war eine Pressetour quasi. Und zwar war er 76 mit Deborah Hill zusammen, mit der er ja auch Halloween gemacht hat, war er in England. Und dann haben die sich die Steinformation, dieses Stonehenge, angeschaut. Und es war wohl ein ziemlich nebliger Tag, den die erwischt haben. Und dann haben die einfach so ein bisschen Gedankenspiele gemacht, was könnte im Nebel lauern. Und das war so ein bisschen die Grundidee. Und dann gab es im 19. Jahrhundert auch ein echtes Ereignis, nämlich den Untergang von der Frohlich, ein Schiff, nicht die Hunde, das Hundefutter. Und das basiert so lose darauf, also ich sag da jetzt vielleicht nicht zu viel zu, weil viele den Film ja noch nicht gesehen haben. Carpenter hat als filmische Inspiration den Trollenberg Terror genannt. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt, aus dem Jahr 58. Da geht's ja auch um so ein Monster in einer Wolke. Ist thematisch natürlich ein bisschen anders, aber ich glaube, dass so mit Wolken und Nebel halt nicht immer nur was Gutes kommt, das ist eine Idee, die Carpenter jetzt nicht erfunden hat. Ich würde aber sagen, er hat da am Gruselfaktor noch ein bisschen angezogen.
Ja, Theresa, der Film hat auch eine relativ bewegte Produktionsgeschichte hinter sich, da John Carpenter quasi während oder in der Postproduktion feststellen musste, dass sich das Genre seit Halloween ein bisschen weiterentwickelt hatte und auf andere Sachen Augenmerk gelegt wurde. Was da passiert?
Ja, genau. Also als der Film fertig war fürs Erste, war der ungefähr 80 Minuten lang, also 10 Minuten weniger als das, was wir gleich sehen werden. Und er meinte, als er den das erste Mal gesehen hatte, dass der wirklich really, really bad gewesen ist und dachte, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Und dann haben sie tatsächlich nochmal für $200,000 ein paar Nachdrehs gemacht innerhalb von einem Monat, haben da wirklich halt noch 10 Minuten Filmmaterial nachgeschoben, weil der Film einfach, ja, im Grunde genommen zu langweilig war und zu ungruselig und so die Bedrohung des Nebels gar nicht wirklich im Publikum ankam. Deswegen wurden dann diese ganzen Poltergeist-artigen Szenen, also irgendwie rückende Stühle, Autolichter, die aufblinken und so, ne, ihr kennt das ja, alle noch nachgedreht und die schöne atmosphärische Lagerfeuer-Urban-Legend-Szene am Anfang auch noch. Und ja, dann wurde der Film auch noch komplett neu geschnitten und ein neuer Soundtrack draufgekleistert. Und das innerhalb von einem Monat. Das finde ich schon echt eine stabile Leistung und finde es aber auch echt, muss ich sagen, sehr schön, dass sie nicht einfach gesagt haben, okay, ja gut, das war nichts, egal, wir bringen den trotzdem raus, who cares, sondern dass sie sich nochmal hingesetzt haben und da echt nochmal gut was rausgeholt haben, finde ich. Aber vor allem aus dem ursprünglich 1,1 Millionen Dollar, das ja eh nicht viel war im Grunde genommen für so einen Film. Und dann halt eben nochmal 200.000 drauf. Wir haben ja schon gesagt, John Carpenter kann auch aus wenig sehr viel machen, aber er weiß, glaube ich, auch ganz gut, an welchen Ecken man nicht sparen darf. Und ich glaube, das wunderschöne Bild, was wir auch gleich dann noch begutachten können, kommt vor allem halt auch dadurch zustande, dass er das mit der Anamorphic Panavision-Linse gedreht hat, die das Bild breiter erscheinen lässt. Das sehen wir vor allem gleich in ein paar wunderschönen Landschaftsaufnahmen, dass das ganz, ganz toll wirkt. Und ich glaube, man da schon sagen kann, da hat er nicht an der richtigen Stelle das Geld ausgegeben. Der Dreh insgesamt war trotzdem auch ein bisschen schwierig, weil vor allem der Nebel auch nicht so richtig das gemacht hatte, was er sollte. Der besteht aus einer Nebelmaschine und Trockeneis im Grunde genommen, aber weil sie tatsächlich auch echt viel draußen gedreht haben und da ist es halt auch windig und dann ja, kommt der Nebel halt, wie er kommt und nicht immer unbedingt so, wie er jetzt atmosphärisch optimal ist. Und dann haben sie tatsächlich zum Teil ein paar Szenen rückwärts gedreht. Also es gibt da zum Beispiel eine Szene, da wenden sie ein Auto, könnt ihr gleich alle drauf achten, die ist praktisch rückwärts eingefahren, damit das mit dem Nebel besser aussieht. Also da haben sie sich schon auch echt viel Mühe gegeben. Und auch in anderen Shots, wo dann zum Beispiel man sieht, wie der Nebel über die Küste, über das Meer zur Küste praktisch schwebt, nebelt, ich weiß nicht was.
Zieht,
genau.
Das ist was so Nebel macht.
Genau, was der Nebel so macht. Da haben sie wirklich praktisch die Küste nachmodelliert mit einem schwarzen Tuch drüber und da dann nochmal Nebel drüber gepustet, praktisch in klein und das nochmal aufs große Bild draufgelegt. Also da waren sie wirklich echt super kreativ und ich bin mal gespannt, wie dann zum Beispiel so ein Effekt gleich auf der großen Leinwand aussieht, aber bilde mir ein, dass das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut aussieht. Ja.
Ähnlich atmosphärisch wollten wir es ja eigentlich auch im Foyer machen, hat aber nicht ganz so funktioniert.
Ja, und hier drin haben wir leider Probleme mit Rauchmeldern bekommen und Feuerwehr wollen wir hier jetzt ja eigentlich eher nicht drin haben, würde ich sagen.
Wunderbar. John Carpenter hat übrigens daran Gefallen gefunden, an Nachdrehs. Er hat auch Halloween 2 dafür Nachdrehs anbeordert und das war nicht mal sein Film. Also ein weiteres Highlight, Laura, ist die Filmmusik, die, glaube ich, sich nachhaltig in Erinnerung ins Trommelfell brennt?
Nee.
Genau, dazu muss ich sagen, ich bin der Meister des falschen Sprichwortes und ich habe von einem Zuhörer deswegen vorhin ein tolles Buch bekommen. Vielen Dank dafür nochmal. Das Redewendung-Erklärungsbuch, darüber freue ich mich. Vielen Dank.
Genau, also wir haben ja eben schon gesagt, dass die Carpenter-Filme sind immer ziemlich atmosphärisch und ich glaube, eine ganz große Rolle dabei spielt halt die Musik, die in den meisten Filmen von Carpenter ja auch von ihm selbst gemacht wurde. Und die hat einfach einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert. Also ich glaube, jeder von euch hat irgendwie sofort die Halloween-Musik im Ohr, wenn er an den Film denkt zum Beispiel. Und bei ihm ist, finde ich, auch weniger mehr. Also es ist eigentlich simpel, was er macht, aber es ist halt wahnsinnig effektiv. Und das merkt man hier in The Fog auch total. Er arbeitet halt mit Leitmotiven, also Musikstücke, die sich wiederholen im Film und die halt immer gebunden sind an eine Person oder einen Ort oder eine Handlung. Und so ist das hier in The Fog auch mit dem Ghost-Theme. Da hat er halt quasi zu den Synthesizern, die er ja immer sehr gerne bedient und seinen langgezogenen Drohnen, hat er dann auch noch eine Piano-Melodie zugefügt. Und ich finde es sehr passend und er ist, glaube ich, auch sehr zufrieden, weil er den Soundtrack, hat Theresa ja eben schon gesagt, nochmal überarbeitet hat und er selber findet, es ist einer seiner besten. Könnt ihr ja dann gleich beurteilen, wie ihr das seht. Ganz witzig ist noch, finde ich, in dem Film kommt ja eine Radiostation vor, KAB, und da läuft nur Jazzmusik, müsst ihr mal drauf achten. Ich finde es eigentlich ganz witzig, weil es im Kopf so eine Schere erzeugt, dass es so ja fröhliche, harmonische Musik ist und wir eigentlich schon wissen, egal wie nett es da in diesem Örtchen ist, dass es halt eigentlich eine große Bedrohung da gibt. Und es war aber keine künstlerische Entscheidung, sondern lag halt daran, dass die Lizenzen für Jazz einfach deutlich günstiger waren, als wenn sie jetzt Rockmusik genommen hätten. Genau.
Ja, wunderbar. Eine Sache noch, bevor wir zum Ende kommen. Eine Sache, die ich auch bemerkenswert bei John Carpenter finde, ist, dass er, ich nenne es das Carpenter Universe, das will sagen, dass er im Laufe seiner Karriere sehr viel Wert darauf gelegt hat, mit vertrauten Leuten zusammenzuarbeiten. Sei es Leute, die hinter der Kamera arbeiten, als auch vor der Kamera arbeiten. So hat er zum Beispiel mit dem Kameramann, der diese tolle Kamera bedient hat, die Theresa erwähnt hat, der Dean Cundey. Den kennt ihr vielleicht auch. Der hat zum Beispiel auch Jurassic Park gedreht und Zurück in die Zukunft, die Filme. Und aber mit Carpenter eben Halloween, The Fog, The Thing, Escape from New York, Big Trouble in Little China. Und das zieht sich so ein bisschen durch seine Vita durch. Auch die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihr heute sehen werdet, mit denen hat er auch fast, ja, einfach viele Jahre zusammengearbeitet. Die Hauptdarstellerin Adrienne Barbeau, das war damals seine Frau. Die sind dann irgendwann geschieden gewesen, aber mit der hat er dann auch noch Escape from New York gedreht. Jamie Lee Curtis, wisst ihr ja, hat in Halloween mitgespielt, spielt hier mit. Jamie Lee Curtis' Mutter, Janet Leigh, die ihr aus Psycho kennt, hat hier auch mitgespielt. Dann gibt's Charles Cyphers. Das ist, sagt euch vielleicht jetzt erstmal nicht unbedingt was, aber das ist so ein bisschen das Schauspielmaskottchen von John Carpenter. Der hat, glaube ich, in seinen ersten 8 Filmen komplett mitgespielt. Ist leider letztes Jahr verstorben, aber im hohen Alter. Und natürlich Tom Atkins, das ist der Mann, Theresa, den du nicht so attraktiv fandest, der irgendwie immer das Glück hat, dass er irgendwie, er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 50 oder so und hat dort eben mit Jamie Lee Curtis angebandelt, die, glaube ich, 24, 25 Jahre jünger war. Und dasselbe ist auch in Halloween 3 passiert. Da hat er auch eine Dame verführt, die deutlich, deutlich jünger war als er. Aber why not? Ansonsten, genau, gibt's doch so ein bisschen so eine Halloween-Connection. Es haben sehr viele Leute, die hier mitgespielt haben, irgendwann mal auch in einem Halloween-Film mitgespielt, unter anderem alle Leute, die ich eben aufgezählt habe. Aber wir wollen euch jetzt damit nicht weiter langweilen. Aber achtet mal drauf, John Carpenter hat hier einen Cameo-Auftritt in dem Film. Genauso seine frühere Partnerin, die waren ja auch mal nicht verheiratet, aber zusammen, Deborah Hill, die Produzentin. Der Effektkünstler, der die Effekte gemacht hat, Rod Bottin, der taucht hier auch auf. Tommy Lee Wallace, der Cutter des Films. Also irgendwie tauchen die da immer alle irgendwo auf und das finde ich eigentlich ziemlich cool. So, und weil wir jetzt noch eine Minute haben, fasse ich es kurz zusammen. Wir haben jetzt Merchandise, den ihr kaufen könnt bei uns im Shop. Nur ein kurzer Hinweis darauf, falls ihr das toll findet. Und ansonsten weise ich noch darauf hin, wir machen ja nicht nur das hier, sondern wie André gesagt hat, auch wöchentlich Podcast-Episoden. Da ist gestern unsere Episode zu Panic Room rausgekommen. Falls ihr da Lust habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Und falls ihr eine Fortsetzung zu heute haben wollt, nächste Woche sprechen wir über das Remake von The Fog. Und ja, wer hat denn das gesehen? Ja, ja. Aber ihr lebt noch, leid. Also ist ja gut. So, und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Podcast-Teil. Fürs Zuhören werdet ihr jetzt noch zumindest 2 Leute belohnt mit einer Verlosung. Und wir bedanken uns erstmal für eure Aufmerksamkeit und dass ihr es eine halbe Stunde durchgehalten habt. Vielen Dank dafür schon mal. Und? On time.
Ja, ich glaube 2 Minuten hätten wir noch bekommen vom Savoy, aber ja, wir sind ja on time. Okay, das war das offizielle Programm und jetzt gibt's was gewinnen, wie du gerade schon sagst. Wir haben 2 Blu-rays am Start von The Fog, von dem Film heute, wer noch nicht im Regal stehen hat. Und ich sag's jetzt einmal ganz nochmal ganz laut, beim letzten Mal hat's nicht so gut funktioniert. Wenn ihr die Antwort auf die Frage wisst, dann hebt ihr, wie eben, als ich gefragt habe, wer Pirate Massacre 7 kennt, dann hebt ihr kurz die Hand einfach. Ja, bitte nicht reinrufen. Das wäre ganz fantastisch. Einfach kurz die Hand heben. Wir versuchen im Auge zu halten, wer hier am schnellsten ist. Und ja, die erste Frage ist nämlich aus dem Film, den wir jetzt gleich sehen, die Hafenszene in The Fog. Die wurde in Bodega Bay gedreht. Und wir möchten gerne wissen, welcher sehr berühmte Horrorklassiker, denn noch Hitchcocks Die Vögel, ist korrekt. Kommst einmal nach vorne, einmal Applaus. Oder kommt schon, ich danke dir. Da kommt schon einmal die Verkostung gleich mit dazu.
Warum hast du das gewonnen?
Ha?
Warum hast du Popcorn gewonnen?
Ich habe Hunger, eine halbe Stunde Podcast. Glückwunsch einmal hier Und einmal, ich hoffe, du hast die noch nicht, einmal die Blu-ray.
Dankeschön.
Du hast Ende mit Schreckenshirt.
Ja.
Das ist ja crazy.
Kein Girl.
Das ist ein anderer Podcast, den ich mal gemacht habe. Okay. Schön, dass du da bist. Okay, Applaus nochmal bitte. Überraschungen gibt es auch an diesem Abend. Okay, und die zweite Frage, und das ist wieder was Besonderes, haben wir letztes Mal auch gemacht, nämlich die Antwort auf die zweite Frage, wir suchen wieder einen Film, ist der Film, den wir dann im April zeigen, den wir euch dann gleich hier verraten und dann auch den Trailer dazu noch sehen werden. Und es ist so eine Staffelfrage, ich erzähle euch jetzt ein paar Fun Facts und wenn ihr wisst, welcher Film gemeint ist, ne, dann stellt das Spiel aufzeigen und dann könnt ihr was gewinnen. Und zwar, der erste Hinweis ist, der Komponist des Films, den wir suchen, der ist auch der gleiche, der die Musik von Terminator 1 und 2 gemacht hat. Ihr guckt mit, ne? Falls ich irgendwas völlig übersehe. Okay, noch keiner. Der Film, den wir suchen, war nach Nightmare on Elm Street 2 der erfolgreichste Horrorfilm seines Jahrgangs. Auch noch nichts. Ich mache weiter. Schreckliche Familie kennen sicherlich eine noch von früher. Marcy Darcy, Schauspielerin. Da gehen schon Hände hoch. Das war der Herr da. Ja. Das ist korrekt. Es ist Fright Night. Einmal Applaus bitte. Komm rum. Das hat wunderbar funktioniert mit dem Aufzeichnen. Ich bin sehr zufrieden. Einmal dein Popcorn und einmal, ich hoffe auch, du hast ihn noch nicht. Ansonsten viel Spaß mit The Fog. Vielen Dank. Applaus nochmal bitte. Und damit gucken wir uns jetzt einmal den Trailer zu Fright Night an. Yes, Fright Night. Am 19. April zeigen wir hier am Ostersamstag. Ich hoffe, ihr seid alle da. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wiederkommt. Zeigen wir Fright Night, den wunderbaren Film. Das war das Vorprogramm. Ich gucke jetzt auf den Film natürlich. Das Vorprogramm der zweiten Zelle Night Fright. Wir bedanken uns wirklich sehr, dass ihr alle da wart. Hat uns sehr, sehr, sehr gefreut. Nachher im Foyer können wir noch ein bisschen mingeln, ein bisschen quatschen, kommt vorbei. Wir nehmen auch noch ein paar O-Töne gerne auf, wenn ihr Bock habt, einfach ein bisschen Feedback zu geben, wie ihr den Abend fandet, wie ihr den Film fandet, dann kommt gerne ran. Das landet dann auch gerne im Podcast, wenn wir dann einspielen. Ansonsten, das Ganze gibt es dann auch nochmal zum Nachhören, wird mitgeschnitten, dann auch nochmal auf der Audiospur. Wie gesagt, ihr findet uns überall, wo man Podcasts hört, Spotify und so. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr alle da wart, hat uns wirklich sehr, sehr gefreut und jetzt viel Spaß uns allen bei The Fog. Du bist aus Dortmund hier.
Ja.
Du hörst unseren Podcast schon länger.
Ja, schon seit so ungefähr die 30. Folge oder so, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Hab dann natürlich rückwirkend alles weggehört und ja.
Wie fandest du es denn dann?
Ja, ich fand's super. Ich fand's echt super. Also ich fand die halbe Stunde Podcast vorher fand ich super. Ne? Ist halt auch immer so ein bisschen informativ. Und den Film so, das ist so mit der... Ich glaube, das ist so mit der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe, irgendwie mit so mit 8, 9 oder so tatsächlich irgendwann mal im Spätprogramm auf ZDF oder sowas. Aber ich finde den immer noch klasse, also muss man echt sagen.
Wie lange hast du nicht mehr gesehen gehabt jetzt hier vor?
Boah, ich habe den bestimmt schon, 15 Jahre oder so habe ich den bestimmt schon nicht mehr gesehen.
Ist er für dich noch gruselig?
Also ich finde den immer noch, der hat halt immer noch Atmosphäre halt, also der ist echt super. Und auch der ein oder andere Jumpscare, der funktioniert heute noch. Und wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ist das auf jeden Fall klasse. Also ich finde immer, das ist ein toller Film.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/onrepeat to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.